Ich wollte auf dem Foto gelassen aussehen, aber dann war dort nur jemand trübsinniger. Ja, das ist eine, ein kleines Schmuckstück aus dem Gewicht der Welt von Peter Handke. Darum soll es heute mal ein bisschen gehen.
Das wahre, gute, schöne. Literatur und Leben mit Markus Grimm.
Die Miene eines Menschen, der gerade sehr geliebt wird und dem das schwer erträglich ist, der aber zu verstehen versucht, dass der andere ihm recht ist. Ja, Peter Handke, ich habe ja unlängst schon mal was, ein bisschen was gemacht über die Angst des Tormanns. Und da in dem Video schon erklärt, dass meine, meine Nähe oder meine Faszination oder Begeisterung für Handke relativ jung ist und irgendwie unregelmäßig kommt, was alleine schon eigentlich jetzt biografisch ganz interessant ist für meine eigene Lesebiografie gewissermaßen, dass ich immer wieder mal das Handke immer wieder mal reinschneit, so in mein Leseleben, und dann auch wieder rausschneit oder wegtaut, oder weiß nicht, in welchem Bild man das ja ausdrücken soll. Ich habe es letztes Mal auch noch vergessen zu erwähnen, dass ich auch mal ein Theaterstück gespielt habe von Handke, als eine Solo-Adaption, den Untertage-Blues, was mir große Freude gemacht hat. Und dann war es wieder weg, war Handke wieder weg und dann kommt er wieder zurück und so weiter und dann entdecke ich irgendwas von ihm und dann lese ich was und so. Ich habe jetzt eben gelesen, gut, die Angst des Torwarts beim Elfmeter ist klar, darüber habe ich ja schon was gesagt, dann habe ich noch gelesen, das wunschlose Unglück. Wunschloses Unglück, da könnte man natürlich auch was drüber machen. Also es ist einfach, also die Art, wie Handke sprachlich verfährt, ja, sprachlich verfährt, das klingt irgendwie so technisch oder so, er verfährt sprachlich, wie Handke sprachlich abtastet eine Wirklichkeit, die aber natürlich nicht draußen ist, sondern die schon verstoffwechselt ist, natürlich durch ihn selber, oder das ist wirklich ganz schwer zu sagen. Ein Augenöffner für mich war, ich habe mir dann auch verschiedene Interviews mal angeguckt mit Handke, bisschen noch was gelesen. Was ich übrigens auch noch unbedingt lesen muss, habe ich nur mal reingelesen. Hinweis mal für alle da draußen an den Schirmen in der Republik irgendwie. André Müller, ja, der französische Journalist. Französischer? Was sage ich? Französisch? Nur weil André französisch klingt. Ja, nein, Österreicher war der Mann. Journalist. Und der als Interviewkünstler bekannt wurde, vor ein paar Jahren gestorben ist. Der wirklich eine ganz große, tiefe Fähigkeit hatte, Interviews zu führen, Gespräche einfach zu führen mit sehr viel prominenten Menschen, unter anderem mit Handke eben auch 5 Stück, glaube ich. Die kann man nachlesen. Googelt mal Andreas Müller Interview oder was, dann kommt ihr auf eine Seite und dann werdet ihr da eine Fülle von Interviews finden mit, ja, ihr werdet einige von den Namen kennen, es sind wirklich Hunderte, ich weiß gar nicht, wie viel, es ist unglaublich. Und darunter eben auch ein paar mit Peter Handke, wo ich vorhin nicht eins mal gelesen habe, auch sehr. Also man lernt so viel über den Menschen Handke in dieser Art von Gespräch, ja, was eben nicht dieses typische Kulturgespräch ist, wo der Interviewer eben vorher sich vorbereitet hat und dann stellt da so Fragen, wo haben Sie die Inspiration zu diesem und jenem Buch her und so Geschichten irgendwie, oder sind Sie das auch selber, die da von dem Schriftsteller schreiben, sind Sie das auch selber und so. Ja, das sind auch Fragen, die kann man stellen, aber man merkt Handke an, wenn er so Fragen gestellt bekommt. Was soll er dazu sagen? Ja, irgendwie natürlich, ja, immer kommt er selber drin vor, aber auch nicht. Es ist alles Verstoffwechselung. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war dieses, in einem der Interviews, die ich glaube, das war tatsächlich in dem Gesehenen, spricht er von Rilke, und davon, dass man die Dinge benennen müsse. Und witzigerweise ist mir das bei Handke selber auch schon aufgegangen, gerade bei der Angst des Tormanns, wie da erzählt wird, also wie sprachlich im Grunde genommen die Wirklichkeit reflektiert wird, sagen wir mal, gespiegelt wird, in einem ziemlich reinen Spiegel, ehrlich gesagt, interessanterweise. Da habe ich auch an Rilke gedacht, an das Benennen, von dem Rilke spricht, gerade in den Elegien und so weiter, kommt es öfter mal vor. Die Dinge benennen, auch im Requiem für Wolf, Graf von Kalkreuth. Man muss die Dinge benennen, das ist unsere Aufgabe hier auf Erden. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ja. Und Handke selber sagt es auch so interessanterweise. Das fand ich dann wirklich erstaunlich. Ich habe auch in dem anderen Video schon mal hingewiesen auf das, glaube ich jedenfalls, das Gewicht der Welt. Das Gewicht der Welt ist ein Journal, nennt sich das, November 75 bis März 77. Und das sind im Grunde Aufzeichnungen, die er in sein Notizbuch geschrieben hat, die im Grunde so tagebuchartigen Charakter haben. Aber es ist kein Tagebuch in dem Sinne, sondern das ist, man blickt hier, wenn man da reinschaut, blickt man in die Werkstatt eines Schriftstellers und eben nicht nur eines Schriftstellers, sondern dieses Schriftstellers Peter Handke. Ich habe eingangs ja hier ein, zwei Kostproben gegeben, was da so drin steht. Es sind wirklich zum Teil oder zum Großteil, zum allergrößten Teil, sind es nur einzelne Sätze, ein Gedanke oder eine Beobachtung, die, man merkt es vielen an, im Grunde ein Nukleus sein können, für eine eigene Geschichte oder ein Element sein können, eine Beobachtung, die irgendwo einfließen kann, die für irgendwelche Zwecke notiert wird. Es ist im Grunde wie das Skizzenbuch eines Malers oder Zeichners, der Eindrücke sammelt, ja. verschiedene Farben sammelt, Details sammelt im Grunde genommen, die für irgendwas verwendet werden können oder für gar nichts. Und ich würde mal behaupten, dass es auch nicht darum geht, dass es Handke nicht darum geht, irgendwas zu sammeln für Zwecke, ja, damit er dann irgendwas schön kolorieren kann nachher so, sondern das ist die Art, die Welt zu explorieren oder zu erkunden. Ja. Und manche Dinge sind eben, also die ganzen Aufzeichnungen sind versehen mit Datum, sind zugeordnet einzelnen Tagen, also hat er die notiert, und sind eben oft so Beobachtungen, so sehr genaue Beobachtungen, zum Beispiel diese: im Spiegel das Abbild der sich vor Lebenswillen blähenden Nasenflügel. Im Spiegel das Abbild der sich vor Lebenswillen blähenden Nasenflügel. Man muss in das Bild rein, man muss da reingehen, ne? Ihr merkt es. Und dann weiß man, was da steht. Man kann sich ja im Grunde im Gedanken selber vor den Spiegel stellen. Oder man steht in Gedanken neben Handke vor seinem Spiegel, der sich vor Lebenswillen blähenden Nasenflügel. Und wenn man, je mehr man da reingeht, desto mehr merkt man, wie ungeheuer gut das ist. Im ersten Moment denkt man sich, was ist das hier, läppisches und so weiter, ja. Es ist ungeheuer gut, diesen Moment so einzufangen, dieses Element so einzufangen. Es fängt an zu regnen, nein, es fängt zu regnen an, als würde ab und zu ein Kieselstein geworfen. Es ist wunderbar, das ist großartig. Das ist die Dinge benennen, wie sie nur ein Mensch benennen kann. Ja? Und manche von den diesen Sätzen haben Anführungszeichen. Das sind gewissermaßen, die fühlen sich ein bisschen anders an. Das sind Sachen, die sind so gelesen gewissermaßen. Die sind bereits irgendwie auf eine Art literarisiert oder so und könnten so irgendwo Kern fürs Literarisches sein. Zum Beispiel dieser Satz: es schien ihr in der Welt nichts mehr unzusammenhängend, wenn sie an den geliebten Mann dachte. Es schien ihr in der Welt nichts mehr unzusammenhängend, wenn sie an den geliebten Mann dachte. Also, Freunde, ist das nicht wunderbar? Was ist das für ein Mensch, fragt man sich sofort. Wer ist diese Sie? Ja? An wen hat der Schreiber der Zeile gedacht? Hat er an jemanden gedacht oder ist der Satz irgendwoher entstanden? Die Frage ist ja wirklich, wo kommen diese Sachen her? Ne? Die weiß gar nicht, ob man die Frage wirklich beantworten kann. Aber wir berühren damit ein Feld, was grundsätzlich auch interessant ist, für uns als Menschen, vermute ich mal. Und das sind Vorgänge, die sich hier abspielen, die man eigentlich mal genau betrachten sollte, weil wir unglaublich viel erfahren könnten über uns Menschen. Wo kommen solche Sätze her? Jetzt kann man sagen, ja klar, aus Handkes Hirn oder so. Das stimmt nicht. Da kommen die nicht her. Also ich glaube das nicht. Sagen wir mal so, die kommen woanders her. Das hat irgendwas, der Mensch Handke hat damit was zu tun. Die Individualität Handke. Man merkt vielen dieser Sätze an, die kann nur ein bestimmter Mensch schreiben. Ja, wenn sie ein anderer Mensch schriebe, sehen sie anders aus und sie würden sich anders anfühlen. Ja, das ist rein wirklich individuelle Handschrift. Das ist wie ein Fingerabdruck im Grunde genommen. Ja, und gerade dieses Gefühl, es mit literarischen Fingerabdrücken zu tun zu haben, hat man bei Handke eigentlich immer, würde ich mal behaupten, ohne dass ich habe bei weitem nicht alles gelesen natürlich von Handke, aber bei den Sachen, die ich gelesen habe, die ich kenne, würde ich das so sagen. Das ist, ja, unverwechselbar, wie ein Fingerabdruck. Obwohl die Wörter ja nicht von Handke erfunden wurden. Das ist ja auch wieder so was Faszinierendes. Ne? Jeder Schriftsteller hat ja im Grunde nur die Wörter und Worte zur Verfügung, die eine Sprache hergibt. Und er benutzt keines dieser Wörter wohl zum ersten Mal. Vermutlich auch nicht mal die Zusammenstellung der Wörter. Und dennoch, ja, er umgibt die Wörter eine Hülle, sagen wir mal, so ein Satz ist im Grunde wie eine Hülle. Ja. In der sind die Wörter drin. Aber die Hülle hat auch was Eigenes. Sie hat eine eigene Färbung. Die fühlt sich auf eine bestimmte Weise an. Und das ist was Individuelles. Da führt kein Weg dann vorbei. Man kann das nicht wirklich kopieren oder so. Oder ja. Was ist das? Ja. Es ist offenbar was Unsichtbares und es ist offenbar auch was Unsinnliches. Ich kann es nicht in den Buchstaben festmachen. Eine Beobachtung, die ihr vielleicht auch schon oft gemacht habt, dass man was liest, gerade bei großen Autoren, Autorinnen, Erzählerinnen, bei den Skandinavierinnen ist mir das ganz prominent immer aufgefallen. So eine Astrid Lindgren oder eine Selma Lagerlöf oder so, die im Grunde ja einfach erzählen. Ja. Und trotzdem ist da was. Das ist nicht in den Wörtern, zumal das auch noch eine Übersetzung dann ist, wenn man es im Deutschen liest, nicht wahr? Das ist nicht in den Wörtern, das ist um die Wörter rum gewissermaßen so. Ja, was ist das? Ja, diese Hülle, die was eine individuelle Aufladung hat von dem Menschen, der das gemacht hat. Was Seelisches. Irgendwas ist das durch die Seele des Menschen durchgegangen und das haftet gewissermaßen jetzt diesem Satz, dieser Text an. So muss es sein. Wir haben es also hier mit was, einem seelischen Fingerabdruck zu tun oder einer Seelenspur, die da irgendwie einem Aroma, was an diesen Sätzen haftet. Ja. Wie kann das sein? Was passiert da? Ja? Der Mensch Handke sieht was. Gehen wir mal von der Beobachtung aus. Sieht was, zum Beispiel der Regen, es fängt an zu regnen, wie wenn man einen einzelnen, ab und zu einen Kieselstein wirft. Ja. Was passiert da jetzt irgendwie? Ne? Es gesellt sich zu der Wahrnehmung draußen irgendeine Art von Bild. Wobei Bild gar nicht nur optisch sein muss. Ja. Zum Bild gehört zum Beispiel auch der Klang, wenn der Regen so auf den Boden fällt, kommt dann natürlich sehr auf den Boden an. Ja. Ein Bild. Und dann gliedern sich an dieses Bild, zu dem, ja, wie gesagt, eine Vielfalt gehören, ja, auch der Gestus im Grunde genommen des Fallens und so, ja, gesellen sich irgendwie, lagern sich. Ja, jetzt fällt einem natürlich der Ausdruck Assoziation ein, aber das klingt ja auch schon wieder so wahnsinnig abgehoben, ja. Nein, es gliedern sich irgendwie andere Bilder und Eindrücke an, die ähnlicher Art sind oder die verwandt sind. So, sprechen wir mal von Verwandtschaft. Das klingt organischer. Es ist nämlich ein ungeheuer organischer Vorgang, glaube ich, ehrlich gesagt, ja. Das ist im Grunde wie ein natürlicher Vorgang, dass wenn ich irgendwo Samenkörner auswerfe, dann wachsen da halt Pflanzen. Die sehen alle ähnlich aus, ja. So mehrere nebeneinander, die sind dann beieinander und so breiten die sich im Grunde auch aus, organisch, ja. So ungefähr meine ich das, ja. Und es entsteht dann im Grunde genommen in dem Menschen, der da schaut, in ein Abbild dessen, was er außen sieht, aber das Abbild ist plötzlich angereichert oder reichert sich an. Und dann, oder verdichtet sich auch. Auch das ist möglich, dass im Grunde ein Eindruck besonders herauswächst. Und Und plötzlich ist dann dieser Satz da, stelle ich mir vor, oder vielleicht auch nicht plötzlich, vielleicht entsteht er in seiner Endform auch erst beim Schreiben. Er formt sich vor beim Schreiben, und das Schreiben ist wichtig. Das Schreiben von Hand ist wichtig, gerade bei Handke, das sagt er selber auch. Er zeichnet ja auch viel, er hat ja immer Notizbüchlein dabei, und da zeichnet er auch. Statt Dinge zu fotografieren, zeichnet er sie schnell ab. Ja, ohne deshalb, sagt er, zum Zeichner zu werden. Aber es ist wichtig zu zeichnen, weil da bleibst du länger davor, vor dem, was du siehst, und du schaust anders hin und genauer hin. Bei einer Fotografie knippst du zusammen und könntest sagen, ja, da habe ich doch ein genaueres Bild. Nein, hast du eben nicht möglicherweise. Ja, du hast ein mechanisch genaues Bild, aber kein menschlich genaues Bild, weil du nie hingeschaut hast. Ja, du musst hinschauen. Und schriftlich ist es genau das Gleiche. Ja, es ist eine bestimmte Art hinzuschauen und das ernst zu nehmen, was in mir dabei entsteht, wenn ich hinschaue. Ich glaube, das ist einer der entscheidenden Faktoren. Das ernst zu nehmen, was als Antwort oder auch als Erzählung sich dazu stellt in meiner Seele. Ja. Es fängt zu regnen an, wie wenn ab und zu einer einen einzigen Kieselstein wirft. Und dann sind wir jetzt plötzlich auch, weiß ich gar nicht, was würde Handke dazu sagen, kann man sich fragen, nicht wahr? Sind wir dann plötzlich natürlich bei der Poetisierung der Welt. Ja? Poetisierung der Welt, Novalis, meint ja nicht, wir machen aus der Welt was Schönes, Nettes, Idyllisches, Poetisches, Lyrisches, was sie in Wirklichkeit nicht, leider nicht ist. Ja? Sondern das ist sie. Sie ist es. Man muss es nur rauslocken, rausformulieren gewissermaßen, rauslösen. Und das Rauslösen geschieht immer über Details, rauslösen, und dann blüht es auf. Und es blüht auf dadurch, dass es blüht eben Menschen auf, ja? Die Schönheit. Ja? Und dann ist sie auch natürlich in der Welt. Also so ungefähr, glaube ich, kann man sich den Vorgang vorstellen. Als ich zum ersten Mal dieses Buch in die Hand gekriegt habe, ist auch schon ein paar Jahre her, ist ja kein Buch, was man von vorne bis hinten durchliest. Man kann es wohl, aber das ist eine Überflutung einfach. Das ist viel zu viel. Ja, vielleicht sollte man einfach sich jeden Tag mal so vornehmen. Aber auch das ist noch was zu viel, weil manches taugt beinahe zum Aphorismus. Beinahe, würde ich sagen, weil es sind keine Aphorismen. Ja. Es wird nichts irgendwie auf irgendeinen Punkt gebracht, also auf einen Punkt im bedeutungsmäßigen Sinne, ja, im sinnhaften Sinne. Ja. Es wird eine Benennung auf den Punkt gebracht, ja, im Rilkeschen Sinne. So. Als ich das vor ein paar Jahren zum ersten Mal in die Hand bekommen habe, habe ich das tatsächlich empfunden wie, ja, wie soll ich sagen, eine Art Offenbarung, weil es die Möglichkeit bietet, wirklich in sehr engen Kontakt zu kommen. Nicht mit der Persönlichkeit Handkes, das würde ich jetzt nicht behaupten wollen, aber mit der schriftstellerischen Individualität Handkes, hoppla, Handkes in dem Falle, oder grundsätzlich eines Menschen. Wenn man seine Notizbücher liest, gerade wenn man schriftstellerische Notizbücher liest oder Notatebücher liest, von Tschechow habe ich die auch mal gelesen. Also das ist total klasse. Es verrät einem viel über die Art dieses Menschen, in der Welt unterwegs zu sein, Menschen zu betrachten, Dinge zu betrachten, sie selbst einzusortieren. Und er selber, der Mensch selber, wird dabei ja auch zu einem Gegenstand der Welt oder zu einem Phänomen in der Welt. Vielleicht noch so ein paar Dinge zum Abschluss, um euch Geschmack zu geben daran. Es immerhin so weit gebracht, dass niemand mit mir Mitleid haben kann. Wer ist es mir, das lyrische Mir, das Ich? Ja, vermutlich doch der Schreiber der Zeilen, vermutlich doch Handke, der eine bestimmte Seite, eine Facette an sich wahrnimmt, die ihm kommt und die er hier ausformuliert, damit sie da in der Welt steht. Das ist, also im Grunde, wenn man ein Tagebuch führt, sollte man es eigentlich genauso machen. Ja. Also dann könnte es sogar hilfreich sein. Es ist immerhin so weit gebracht, dass niemand mit mir Mitleid haben kann. Die Distanzierung, sich selber so zu genau zu betrachten, um sagen zu können, sowas doch nicht unbedingt primär erfreulich ist, über sich selber sagen zu können. Das ist eine Beobachtung, ja. Eine menschliche Beobachtung. Erfolgserlebnis, Doppelpunkt. Ich beschaute liebevoll die schöne Unordnung auf dem Tisch, konnte den Schmutz am Boden liegen lassen. Erfolgserlebnis. Ich beschaute liebevoll die schöne Unordnung auf dem Tisch, konnte den Schmutz am Boden liegen lassen. Man kann sogar was lernen dabei. Gelöstheit ergibt sich bei mir nur, wenn ich zugleich in einer Verpflichtung bin. Ohne Verpflichtung auch keine Möglichkeit zur Gelöstheit. In Klammern, eine aktiv wirkende Eigenschaft. Gelöstheit als aktiv wirkende Eigenschaft. Gelöstheit ergibt sich bei mir nur, wenn ich zugleich in einer Verpflichtung bin. Ohne Verpflichtung auch keine Möglichkeit zur Gelöstheit. Ich weiß genau, was er meint, ja? Vielleicht wisst ihr es auch. Man muss diesen Dingen, das ist ja das Faszinierende, wir haben es hier zu tun mit Zeugnissen, mit Dokumenten des Menschlichen, eines menschlichen Seelenlebens. Und man muss, ja, wie begegnet man Seelen? Ja, indem man selber seine eigene mal benutzt und da reinschlüpft und sich da so rein, dem, ja, ich habe es mal wieder mit dem Gestus, ja, ihr merkt, ihr wusstet schon, es kommt jetzt gleich, dem Gestus nachgeht, der da drin ist, ja. Und dann ist es wunderbar, da hineinzugehen und zu merken, ah, das resoniert. Modewort, gut, ich gebe so, aber gut, lassen wir es mal so stehen. Das klingt in mir wieder, ja. Ich kann da mitgehen, es löst in mir was aus, Empfindungen. Ich kenne das wieder, ich erkenne es wieder als etwas Menschliches, was ich auch von mir kenne, Gelöstheit und Verpflichtung. Ich ahne was. Man muss sich frei machen von der Vorstellung, sowas verstehen zu wollen, im Sinne von, aha, ich interpretiere oder ich kapiere, ich rationalisiere, ja, und so weiter. Das ist gar nicht der Punkt, sondern verstehen im Sinne von mitgehen, verstehen im Sinne von im selben Wasser schwimmen können, nachempfinden ist möglicherweise mehr wert als verstehen, wenn man eine Sache sehr genau nachempfindet. Ja, also, so viel heute dazu. Peter Handke, Leseempfehlung, Das Gewicht der Welt. Es gibt wohl noch was anderes, Ähnliches von Handke, das habe ich jetzt gar nicht recherchiert. Ich kenne jedenfalls Das Gewicht der Welt und das kann ich wirklich von Herzen empfehlen. Nicht nur Menschen, die an Handke interessiert sind, sondern überhaupt an menschlichem Beobachten, an schriftstellerischem Umgehen mit Welt. Das Gewicht der Welt. Übrigens, das nur nebenbei. Die Handkeschen Titel sind, glaube ich, würde ich mal sagen, durchweg großartig. Ja. Könnt ihr auch mal drauf achten. Das ist unglaublich. Gut, so viel dazu. Das für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.